Und natürlich hat Herr Musk hier recht, dass das völliger Schwachsinn ist. Entsprechend hat Amerika einen doppelten Doping-Schock bekommen. Muss man sich fragen, wieso das nicht in den Börsenanalysen kommentiert wird. Die spannende Frage ist eben noch nicht entschieden, ob Trump tatsächlich bereits komplett entmachtet ist oder nicht. Wenn Trump jetzt allerdings seine ganzen politischen Fehler noch oben drauf setzt, die Besteuerung von ausländischen Anlegern, Zerstörung der Universitäten und so weiter und so fort, dann wird dann gefährlich auch nichts draus. Was ich glaube, unterbewertet ist tatsächlich immer noch das Gold. Die Aktienquoten sollten eher in der Nähe von 50% sein als von 100%.
Gleich geht's los, Leute, aber vorher ein toller Service für euch. Wir haben heute viel über Schulden gesprochen und vor allem auch über Gold. Herr Panse hält Gold für unterbewertet und für alle, die mehr über Gold wissen wollen, jetzt unser Goldleitfaden, gratis zum Download. Da ist alles drin, was ihr wissen müsst, wie man Gold kauft, aber auch vieles mehr. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Wie gesagt, könnt ihr euch gratis downloaden.
Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast und er ist auch ein Premierengast. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Er ist Mitgründer und CIO des Family Offices Finvia. Herzlich willkommen, Reinhard Panse.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Panse, freut mich sehr, Sie zum ersten Mal auf meinem Kanal zu begrüßen. Und heute wollen wir über das große Ganze sprechen, über die Börse, über Trump und natürlich auch andere Asset-Klassen. Ich habe gesehen, dass Sie zuletzt sehr kritisch gegenüber US-Aktien waren. Das wollen wir heute natürlich auch besprechen. Kritisch gegenüber Trump, aber natürlich auch Bewertung und Co. Warren Buffett hat ja mal den berühmten Satz gesagt, never bet against America. Gilt das für Sie noch?
Das gilt im Moment wohl auch für Warren Buffett. Denn wie Sie sicherlich wissen, hat Warren Buffett ja in seiner Berkshire Hathaway momentan 347 Milliarden Dollar Cash, wo die Firma eben darauf ausgelegt ist, in Aktien zu investieren. Und das ist schon ein sehr klares Statement, dass er eben die gut 4% auf kurzlaufende US-Staatsanleihen für attraktiver hält als den US-Aktienmarkt. Und wenn so ein extrem erfolgreicher, über Jahrzehnte stark performender Investor solche Entscheidungen fällt, dann muss man sich schon als Investor fragen, ob der nicht recht haben könnte, wie er so oft in über 60 Jahren recht hatte. Ja, und in der Tat, da gibt's eben in den letzten 2-3 Jahren ein paar Entwicklungen, die wirklich erstaunlich sind. Das ist natürlich zum einen Herr Trump himself, der sicherlich durch alles Mögliche glänzt, aber nicht durch eine geschickte Politik. Amerika braucht in so ziemlich jeder Dimension das Gegenteil von dem, was Trump macht. Beispiele sind eben freier Austausch von Waren. Wenn das eingeschränkt wird, dann wird das in Amerika die Kosten erhöhen und den Lebensstandard senken. Da gibt es, glaube ich, unter Ökonomen auch keinerlei Zweifel, dass dem so ist. Die Zerstörung der Wissenschaft ist ein weiterer struktureller Fehler. Das merkt man jetzt noch nicht. Die Aktienmärkte ignorieren das auch eifrig. Aber hinter dem Aufstieg der USA, einer riesigen Erfolgsgeschichte in den letzten 200 Jahren, stand eben eine offene Gesellschaft, eine Wissenschaft, eine freie Wissenschaft, die so attraktiv war, dass sie auch massenhaft klügste junge Köpfe aus dem Ausland angezogen hat. Diese Leute jetzt wieder rauszuschmeißen und wegzuekeln, ist an massiver Dummheit nur schwer zu überbieten. Ja, und jetzt macht er auch noch einen Schritt in eine Richtung, die ja intellektuell und wirklich auch beeindruckend miserabel ist. Nämlich er besteuert jetzt ausländische Investoren in Amerika mit einer Sondersteuer. Das ist einfach krass, weil Amerika ist extrem hoch im Ausland verschuldet. Wir reden hier über 88% des Volkseinkommens. Nettoverschuldung, das war noch während der Finanzkrise, gerade mal knapp 10%. Amerika hat in den letzten knapp 20 Jahren eine Glanzstory hingelegt, allerdings mit dem erheblichen Makel, dass die Staatsschulden relativ zum Volkseinkommen sich verdoppelt haben. Und das ist im Rest der Welt nicht passiert. Und wenn man die Kurven übereinander legt, die relative Performance von europäischen Aktien zu amerikanischen, beziehungsweise umgekehrt amerikanisches zu europäischer, dann dümpelt das seit 1969 bis 2015 so ein bisschen so um die Nulllinie, aber es ändert sich nicht viel. Seit 2015 geht die relative Performance von USA extrem stark nach oben. Bei der Verschuldung der USA relativ zur Eurozone haben wir exakt das gleiche Bild. Von 1969 bis 2015 einmal war die Eurozone 10% höher verschuldet oder früher die großen Eurozonen Mitgliedstaaten, mal waren die USA ein bisschen höher verschuldet, aber bis 2015 war da keinerlei Trend zu erkennen. Es war flach wie die relative Performance von Aktien. Seitdem schießt das nach oben. Amerika hat jetzt etwa 35% Punkte pro bezogen auf das Volkseinkommen mehr Staatsschulden aufgebaut. So, und dann muss man sich fragen, wieso das nicht in den Börsenanalysen kommentiert wird. Denn wenn der Staat derart viel zusätzliches Geld in die Wirtschaft pumpt, dann muss davon natürlich vieles in den Unternehmenskassen klingeln. Und umgekehrt wird das komischerweise bei Deutschland jetzt zu Recht erkannt, dass wenn die Regierung eben hier etliche 100 Milliarden für die Infrastruktur ausgibt, für Rüstung, auch europaweit Geld vom Staat neu in die Wirtschaft gepumpt wird, dass das natürlich in europäischen Firmenkassen zu einer Verbesserung führen wird. In Amerika ist das nie thematisiert worden, wie viel davon staatliche Kohle bekommen ist. Und dann das gleiche Bild sehen wir ja bei der Auslandsverschuldung. In dem Moment war ein Land, auch die Kurve wird nie gezeigt. Ich weiß nicht warum, weil die US-Zentralbank liefert diese Daten alle kostenlos und sehr einfach für digitale Analphabeten wie mich zu erreichen. Die Nettoverschuldung, die von eben wie gesagt 10% auf 88 gestiegen ist, die hat natürlich in dieser Phase dazu geführt, dass Amerikas Wirtschaft extrem gut aussah. Warum? Wenn Europäer oder Japaner einen Dollar in Amerika investieren möchten, müssen sie zunächst mal ihre Yen oder Euro verkaufen und dafür einen Dollar kaufen. Das heißt, das zieht den Dollarkurs hoch. Und dann werden diese Dollars in Amerika angelegt. Und das hat jetzt für die Wirtschaft in Amerika die simple Folge, dass in Amerika eben dieser Dollar jetzt konsumiert werden kann oder investiert werden kann in Aktien oder in Maschinen, in Fabrikanteile, was auch immer, ohne dass irgendein Amerikaner von seinem Einkommen weniger ausgeben konnte als bisher. Das heißt, die Amerikaner konnten weiterhin so viel konsumieren, sparen, investieren wie bisher. Jetzt kommt plötzlich ein riesiger Berg von 26.000 Milliarden US-Dollar neu in diese Wirtschaft rein. Ja, dass das gut aussieht, ich meine, das geht gar nicht anders. Nur das Dumme ist, wenn man sich mal die Länder anschaut, die den Amerikanern das Geld geliehen haben, zum Beispiel Deutschland oder Japan, dann haben wir da einen Aufbau von Nettoauslandsvermögen, genau das Gegenteil. Und das ist umgekehrt dann eben auch so, dass diese Länder dann wirtschaftlich relativ schlecht aussehen, weil die Investoren aus Japan oder Deutschland haben eben in den letzten 15, 18 Jahren Teile ihres Einkommens nicht mehr im heimischen Land ausgegeben, sondern in Amerika. So, und entsprechend sind die Währungen dieser Länder schwach gewesen, bis vor wenigen Monaten. Und die Wirtschaft sah mal.
Hat sich ja schon etwas gedreht.
Hat sich, ja, klar, ich meine, jetzt kommt das. So, und entsprechend hat Amerika einen doppelten Doping-Schock bekommen durch eine enorme Staatsverschuldung und eine enorme Auslandsverschuldung, die sich in den Firmenkonten enorm positiv ausgewirkt hat. Diese Faktoren sind so stark analytisch, dass man hier das Technologiethema höchstens auf den zweiten Rang bringen kann, was die gute Performance von US-Aktien angeht. Denn auch schon vor 2015 war USA seit Jahrzehnten in puncto Hightech die überlegene Volkswirtschaft. Das hat aber nicht dazu geführt, dass bis 2015 amerikanische Aktien besser performt haben. Also müssen wir diesem Schuldeneffekt eine erhebliche Bedeutung beimessen. So, und wenn wir uns das dann mal in der künftigen Entwicklung anschauen, dann ist das, was Tamta macht, sehr negativ. Also zum einen eben das Zerstören der Wissenschaft ist ein langfristig struktureller negativer Faktor. Die Verschuldungsgeschichte erhöht tendenziell die Inflationsraten, was den Zins tendenziell nach oben treibt oder die Zentralbank daran zu senken. Anders als in Europa, wo wir wahrscheinlich jetzt wieder eine Zinssenkung sehen werden und wo der Zins ja schon deutlich stärker gesunken ist als in den USA. Also eine Förderung der Konjunktur in Europa ist möglich durch höhere Staatsschulden, wie wir sehen, auch durch gleichzeitig sinkende Zinsen. Dann macht Trump eine Zollpolitik, die in Amerika zu höheren Kosten führt und Inflationsraten in Europa eher zu niedrigeren. Weil jetzt eben Chinesen und andere die Waren, die sie nicht mehr in Amerika verkaufen können, die verkaufen sie jetzt halt in Europa, was die Preise hier drückt. So, das wäre also jetzt nämlich so fett.
Aber ja? ganz kurze Frage, aber zuletzt zeigt sich ja, dass die Amerikaner dieses Handelsdefizit ja reduzieren konnten. Also die ersten Zahlen sind ja mal ganz spannend. Also dass sie eigentlich schon weiterhin gut exportieren. Und dass sie, gut, sie importieren weniger und exportieren aber immer noch ganz gut. Also jetzt bin ich auch kein Fan von Zöllen, um Gottes Willen, aber wird das wirklich so wild am Ende, wie es jetzt gerade, oder so heiß gegessen, wie es gekocht wird? Und ist die Börse nicht schon fast nach Trump? Also die Frage ist ja, was Trump macht, das kann man ja kritisch sehen. Die Frage ist nur, wie lange darf er da eigentlich noch rumwursteln? Elon Musk geht ja gerade ins ultimative Duell, zerlegt gerade hier seine, wie er sie selber genannt hat, Big Beautiful Bill. Nächstes Jahr ist Kongresswahl. Also ist die Trump-Show nicht bald schon vorbei und spielt das die Börse nicht gerade?
Irgend sowas muss da im Hintergrund ablaufen. Das ist völlig richtig, weil wenn man eben Trump ernst nehmen würde, dann sind die Kurse sicherlich deutlich zu hoch. Aber die spannende Frage ist eben noch nicht entschieden, ob Trump tatsächlich bereits komplett entmachtet ist oder nicht. Wir haben immer in den letzten 2 Monaten gesehen, dass es eine Reihe von Leitplanken gibt, die er nicht überwinden kann. Die erste Leitplanke war im Aktienmarkt, der Anfang April dann auf die Zollerhöhung dann mit deutlich fallenden Kursen reagiert hat, was seine Berater wohl sofort dazu gebracht haben. Na Donald, das sollte man besser nicht weiter verschärfen, das Thema. Außerdem können wir ein kleines Insider-Geschäftchen machen. Und wir kündigen bald die Rücknahme dieser Zölle an und vorher kaufen alle noch fleißig Aktien. Ne? Das hat er ja gemacht. Und mit seinen Kumpels, also von daher war er schon mal gezwungen, den Aktienmarkt mit zu berücksichtigen und negative Reaktionen dort. Dann kam der Bondmarkt dran, als Herrn Powell dann stark angegriffen hat und rausschmeißen wollte, haben die Rentenkurse signalisiert, das wollen wir nicht. Musste Trump auch zurückrudern. Jetzt bekommt er massiven Gegenwind, Sie haben es angesprochen, von Herrn Musk, von anderen Republikanern, die ja sogar eine Initiative an der Regierung vorbeistarten, um eben Russland mit schweren Sanktionen zu belegen. Und das ist eine Initiative, die ging von einem republikanischen Spitzenpolitiker aus und wird von Demokraten und von republikanischen Politikern unterstützt. Also von daher ist er auch außenpolitisch offensichtlich limitiert, was die Zustimmung der Amerikaner angeht. Dann sehen wir, dass auch im Mai das Verbrauchervertrauen in den USA nochmal stark abgesackt ist auf den zweittiefsten Stand seit 1952, das sind Monatsdaten, und die waren nur im März 2020 mal tiefer als heute. Also die Verbraucher sind nach wie vor noch verunsichert. Das wird sich vielleicht, wenn Trump eben tatsächlich auch in puncto Zölle und anderen Themen sich zurückzieht, wird sich das wieder verbessern. Das ist schon verständlich. Aber egal, was da an Zöllen übrig bleibt, die aktuellen Schätzungen, die ich kenne, sie liegen so in der Größenordnung von 15% Zölle auf das importierte Volumen. Und das waren bis vor kurzem eben 2 oder 3%. Und das ist einfach schon ein struktureller Nachteil, der in USA zu höheren Kosten führt und zum sinkenden Lebensstandard. Und von daher kann man also hier zumindest sagen, dass relativ Europa momentan deutlich besser aussieht. Von der Bewertung her ist es zwar hier auch sehr teuer geworden, aber die Perspektiven sind besser. Das eine ist eben mehr staatliches Doping und das andere ist eben günstige Zinsentwicklung. Und von daher haben wir hier 2 Faktoren, die relevant sind. Der dritte ist ein längerfristiger, manch ein auch amerikanischer Kommentator sagt eben schon, dass Europa ja eigentlich die letzte verbliebene Großregion ist, wo es noch Rechtsstaatlichkeit gibt. Das ist auch so ein Faktor, der wahrscheinlich unterschätzt wird. Die negative Auswirkung von Korruption, die ja in Amerika inzwischen vor laufender Fernsehkamera betrieben wird. Also da sind andere Bananenrepubliken etwas zurückhaltender. Da macht man das noch hinter verschlossenen Türen. Herr Trump macht das ganz offen. Ist stolz darauf, findet das klasse, dass man ihm so ein Jumbojet schenkt und kann sowas wie Korruption natürlich in keinster Weise erkennen. Nein, dass er gleichzeitig dann ist in Dubai oder Katar dann Trump-Haus hochziehen lässt und persönlich kräftig verdient. Nein, das ist ja reiner Zufall. Das hat der Chef des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, der Professor Schuler-Regmann, in einer schönen Studie analysiert, vor 3 Jahren war es, glaube ich, im Juni 2022. Ergebnis, nach 4 Jahren populistischer Regierung, und das ist immerhin eine sehr aufwendige Analyse über 60 Länder seit dem Jahr 1915 gewesen. Nach 4 Jahren, wie gesagt, ist die reale Wirtschaftsleistung etwa 6% niedriger, wenn es eine populistische Regierung gab, als wenn es eine normale Regierung gegeben hätte. Kann man im Internet runterladen, nachlesen, sehr interessant. Zeigt, Korruption ist ein verdammt teurer Spaß, den man sich leisten können muss. Und die Zusammenhänge zwischen Korruption und Pro-Kopf-Einkommen sind sehr eng. Hier über mehr als 100 Länder gerechnet, ist es so, dass eben die Länder mit einem Korruptionsindex von über 60 von Transparency International, die haben alle ein niedriges Pro-Kopf-Einkommen und nur Demokratien, meistens sind es Demokratien, die einen Korruptionsindex von unter 40 haben, da zählt die USA noch dazu, haben dann eben zum Teil sehr hohe Pro-Kopf-Einkommen. Also das, was Trump da macht, ist eindeutig in jeder Hinsicht negativ. Und jetzt auch noch als hochverschuldetes Land die ausländischen Kapitalgeber zu besteuern und das egal zu geben, sucht euch da ein anderes Land, dem ihr Geld leiht, uns nicht mehr. Naja, das könnte die Dollarschwäche noch ein bisschen ausweiten.
Also sagen wir mal so, wenn Trump so nach Ihrer Meinung weitermacht, durchzieht, dann fährt er das Ganze vor die Wand. Und wenn er es nicht macht, aus welchen Gründen auch immer, dann sind US-Aktien aber trotzdem zu teuer, wenn wir das mal so zusammenfassen.
Naja, also die Kernthematik ist, ich habe es ja gesagt, dass der Faktor relative Verschuldung der US-Regierung relativ zu Europa, dass der wahrscheinlich als Einflussfaktor unterschätzt wird. Und Trump will ja die Verschuldung noch weiter ausdehnen, indem er eben die bestimmten Steuersenkungen verlängert und noch zusätzliche Steuersenkungen hinzufügen will. Das ist für einen.
Deswegen läuft ja Musk auch gerade Sturm, auch wegen der höheren Schulden oder noch mehr Schulden.
Gut, also der Musk mal die Klappe halten, weil er hat ja Herrn Trump mit diesem Programm auf den Präsidentensessel gehoben, mit seinen hunderten Millionen an Wahlkampfhilfen. Seine ganzen Tweets und also von daher, das hat er ja wohl.
Jetzt hat er auf jeden Fall eine andere Meinung. Ja, ging dann doch schnell.
Dass Herr Musk seine Meinung oft ändert zur Frage, was ist Realität und was ist Lüge und was ist Zukunft und wie du was. Das kennen wir ja schon seit 10 Jahren. So hat er seine Firma erfolgreich groß gelogen, aber bei Herrn Trump hat das offenbar nicht funktioniert. Und natürlich hat Herr Musk hier recht, dass das völliger Schwachsinn ist. Ein Land wie Amerika hat folgendes Dilemma. Die haben in den letzten 15 Jahren noch einen weiteren Fehler gemacht, oder sagen wir so, den Fehler habe ich ja beschrieben mit der hohen Verschuldung, aber der ist eben ökonomisch auch unsinnig gewesen und das kann man daran sehen. Wenn man sich einfach die Arbeitslosenrate anschaut seit den 60er Jahren und die Staatsdefizite, dann stellt man fest, dass diese beiden Kurven jahrzehntelang immer genau in die gleiche Richtung gehen. Ist auch völlig logisch, wenn die Arbeitslosenrate steigt, dann hat der Staat mehr Leute durchzufüttern, die auch keine Steuern mehr zahlen und die auch nur noch wenig konsumieren können. Entsprechend haben die Unternehmen, die mit diesen Leuten Geschäfte machen, weniger Geld. Die gehen nicht mehr essen und so weiter. Völlig klar, dass eine steigende Arbeitslosenrate für die Staatsdefizite bedeutet, dass die steigen. Seit 2015 sind aber die Arbeitslosenraten immer weiter gefallen. Auf Rekordtiefs seit den 60er Jahren. Aber Obama hat schon entschieden, noch so eine Krise wie Finanzen wollen wir nicht. Wir drehen doch die Staatsdefizite mal wieder nach oben. Und seitdem sehen wir ein völlig absurdes Bild, nämlich bei auf Rekordtiefs sinkende Arbeitslosenraten, auch nach Corona, wurden die Staatsdefizite in Richtung 6-7% angehoben. Da war sogar etwas höher. In Corona natürlich hoch, das war überall so. So, und inzwischen hat Amerika jetzt eine Situation, wo sie bei normal laufender Wirtschaft permanent 6-7% Defizit fahren. Deutschland 1,5. Wenn wir 6% Defizit gehen würden, dann könnte Herr Merz jedes Jahr 280 Milliarden neu in die Wirtschaft pumpen. Da hätten wir nicht 1% Wachstum oder 2, sondern 5. So, Amerika ist hier schon hochgradig abhängig geworden von dem Medikament Staatsschulden. So, das Dilemma, das Trump hat, ist, wenn es ihm gelingt, das Staatsdefizit weiterhin hochzuhalten oder so noch auszudehnen, dann werden möglicherweise die Ratingagenturen weiterhin den Zeigefinger heben, was ja Moody's im Mai auch gemacht hat. S&P hat das schon vor etlichen Jahren erkannt und Fitch auch, dass das nicht mehr alles ganz gesund ist, was die treiben. Moody's hat erstaunlich lange gebraucht, um das zu kapieren. So, wenn aber jetzt...
Ging ja schon 2011 los, genau, das ist ja schon
genau, ja.
lange
ja,
her.
Und,
ja.
Warum Moody's so lange gewartet hat, ich habe keine Ahnung, ist auch nicht weiter relevant. Relevant ist der Punkt, wenn Trump jetzt da vorne die Staatsschulden weiter auf diesem hohen Niveau laufen lässt, dann wird es vermutlich so sein, dass das Rating bald weiter runtergenommen wird. Denn sehr viele andere Staaten außer Japan, alle anderen Staaten, die ein schlechteres Rating haben als das AA+, das die Amerikaner momentan haben, haben deutlich geringere Staatsschulden. Und wie man aus dem Teufelskreis Staatsschulden und Wachstum leicht ableiten kann, haben die auch bessere Wachstumsperspektiven. Warum? Das höhere Wachstum der Vergangenheit der USA ist, wie gesagt, zurückzuführen auf die höhere Neuverschuldung. So, wenn jetzt Trump allerdings daran drehen muss und die runterfahren muss, dann wird ihm auch das Wirtschaftswachstum absaufen. So, dann gehen die Steuereinnahmen sehr stark zurück. Und wenn Amerika in eine Rezession fällt, haben die sehr schnell 10% und mehr Defizit. Das wird Ihnen jeder Ökonom bestätigen, die solche komplexen Modelle rechnen. Und damit geht die Staatsschuldenquote bei Sparen weiter stark nach oben. Was übrigens die Staatsschulden seit Jahrzehnten Amerika in jeder Rezession getan haben. Also die Debt-GDP-Ratio, Deutsch, die springt richtig kräftig hoch. Zum Beispiel während der Finanzkrise um 17 Prozentpunkte, jetzt bei Corona sogar um 25 Prozentpunkte von 100 auf 125. In der nächsten Rezession wird das wieder im nächsten Satz nach oben machen. Also sprich, sparen, sehr schwierig von einer wirklich schwerstabhängigen Volkswirtschaft, die Staatsschulden dringend braucht, dann plötzlich da runterzukommen. Der weitere Fehler ist der, er macht zwar ein paar Kostensenkungen, indem er eben bei den kleinen Leuten die Sozialausgaben kürzt. Nur das Dumme daran ist, dass diese Leute üblicherweise jeden Dollar, den sie einnehmen, egal ob durch Arbeit oder durch Sozialleistungen, auch ausgeben. Dagegen die Reichen, die jetzt Steuersenkungen bekommen, die werden einen Großteil davon investieren und nicht ausgeben. Das heißt, das fehlt der Konjunktur auch. Das heißt, bei ähnlichem Defizit werden wir sowieso schon eine schwächere Wirtschaftsleistung wegen schwächerem Konsum sehen. Also sparen kann er eigentlich nicht. Das Defizit ausweiten wird den Ratingagenturen aber auch nicht gefallen. Und ich weiß nicht, wie der aus dem Dilemma da noch rauskommen will. Das ist auch kein spezielles Trump-Problem. Auch die Vorgänger haben schon unlauter agiert, haben zu sehr in das Staatssäckel gegriffen, um die Wirtschaft hochzudoben. Und wenn Trump jetzt allerdings seine ganzen politischen Fehler noch oben drauf setzt, die Besteuerung von ausländischen Anlegern, Zerstörung der Universitäten und so weiter und so fort, dann wird ein gefährlicher Mix draus. Und wenn man sich jetzt die Kapitalmärkte nochmal anschaut, dann fällt doch folgendes Bild auf. Wir sehen in Amerika, dass die Aktienmärkte dieses Szenario praktisch ignorieren. Ne? Spielt keine Rolle. Kurse sind fast wieder auf Rekordstand.
Ja, die letzten, es wurde ja alles ignoriert. Auch jetzt die Zölle treten in Kraft. Stahl und Aluminium, Börse steigt, China schlechte Nachrichten. Also die Börse steigt ja eigentlich sogar auf die schlechten Nachrichten eher noch.
Genau, so sie steigt.
Also was lesen Sie daraus? Also ist das Ignoranz? Oder
die Börse steigt auf stärker als die zugrunde liegenden Fundamentaldaten. Wir haben also jetzt, egal welches Modell man rechnet, ob sie die Kurs-Cash-Earnings nehmen, die sind jetzt bei über 20. Das waren sie eigentlich nur im Jahr 2021 in einem einzigen Monat, da waren sie bei 20,7, aber aktuell bei 20,2. Das ist ein sehr, sehr hohes Niveau, selbst in der Internet-Bubble sind da nicht so teuer gewesen. Und im Vergleich zu 2021 ist die Bewertung besonders auffällig. Auch 2021 war USA ganz eindeutig das Hightech-Land auf der Welt. Völlig unstrittig. Besser als Europa, besser als Japan, alles prima, alles fein. Auch sicherlich 2021 noch deutlich besser als China. Ob das immer noch so stark ist, der Abstand sei mal dahingestellt. So, nur von 2021 zurückgeschaut, oder nach 2021 zurückgeschaut, war ja das Umfeld unendlich viel besser. Punkt 1, Amerika war gerade Trump wieder losgeworden. Punkt 2, die Corona-Krise war gerade überwunden. Die Wirtschaft kam aus der Krise raus. Die Leading Economic Indicators für die USA und den ganzen Rest der Welt gingen stramm nach oben. Jeder konnte sicher sein, die Firmengewinne werden steigen. 2021 war der Zins in Amerika für kurzfristige Anlagen bei um die Null, für ganz langlaufende etwas über 1%. Der Zins war attraktiver. Eine Aktienbewertung von 20-fachen Kurs-Cashflow-Verhältnis war okay bei dem Zins. 2021 hat Herr Putin noch keinen Krieg geführt. Er hat ihn vielleicht vorbereitet, aber geführt hat er nicht. Und das war auch kein Szenario, das in die Börse irgendwie eingepreist werden musste, mit entsprechenden Folgen für die Energiekosten und so weiter. So, wir hatten also ein im Vergleich zu heute in jeder Hinsicht besseres Umfeld als heute. Warum sind die Aktien dann heute wesentlich teurer als 2021? Das sollten sich die Aktionäre mal fragen, weil am anderen Markt, am Devisenmarkt und am Rentenmarkt wird die Frage sehr wohl gestellt. Der Rentenmarkt ist seitdem zusammengekracht. Der langfristige Zins für 30 Jahre Anleihen von 1,29 jetzt aktuell auf 4,90 etwa gestiegen. Das sind 3,5% Anstieg. Das ist ein Kursverlust von über 50%, also eine Performance von minus 50% bei langlaufenden US-Bonds. Das ist ein richtiger Rentencrash. Das haben die noch nie hingelegt. Und der Aktienmarkt ignoriert das souverän. Er hat das schon mal gemacht im Jahr 99/2000. Da war der Aktienmarkt dann stark gestiegen bei einem fallenden Bondmarkt. Und das hat sich dann auch sehr schnell wieder korrigiert. Diesmal ist das Gap nicht 97%, um die Aktienkurse zu hoch sind, relativ zum langlaufenden Bond, sondern 230%. Also wirklich eine krasse
Überraschung. Was schließen wir daraus? Also wie hoch ist für Sie die Überbewertung dann konkret, wenn wir jetzt mal auf sagen, wie hoch müssten Aktien oder wie tief müssten Aktien fallen, damit, sag ich mal, eine faire Bewertung wäre?
Naja,
wenn wir jetzt mal auf US-Aktien
also
schauen.
Also schon, wenn man den USA aufgrund ihrer guten Stellung im Technologiesektor eine höhere Bewertung zubilligen mag, was durchaus legitim ist, dann ist schon ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 14 ziemlich viel, da sprechen wir über 30%. Also das ist der Punkt, der wirklich nicht passt. Mhm. Wenn man sich den Bondmarkt anschaut, und das scheint ja Warren Buffett zu tun, der sagt eben diese 4% mit Berliner als US-Aktie. Also, und das ist ja eine sehr, sehr deutliche Aussage von jemand, der langfristig denkt. Dem Buffett ist es vollkommen wurscht, ob da Zölle hier oben werden oder nicht. Und der weiß in 10 Jahren ist die Welt wieder völlig anders und das spielt dann für den Langfristbetrachter keine Rolle. wird sich irgendwie dann wieder ausgeblendet haben. Aber der Rentenmarkt sieht das Problem mit den höheren Inflationsraten, höheren Kosten und auch der sinkenden Bonität. Und deswegen sind halt die Renditen von 1,3 auf jetzt 4,9 hochgesprungen. Und der Devisenmarkt sieht das ganz genauso. Der Dollar ist im Januar, am 10. Januar war er noch bei 1,0235. Seitdem hat er über 10% verloren. Ja, hat Europa in der Zeit geglänzt mit tollem Wirtschaftswachstum? Ist der Ukraine-Krieg beendet? Mir ist nichts davon bisher bekannt geworden. Es hat sich nicht verbessert seitdem. Im Gegenteil, Trump hat seitdem eben eine Menge Müll verkündet. Und offensichtlich sehen die Devisenmärkte jetzt, also auf Deutsch, nicht nur die ausländischen Kapitalgeber, sondern vermehrt auch die großen amerikanischen Geldtöpfe, dass sie vielleicht auch mal jenseits der amerikanischen Grenzen etwas kaufen sollten, was für sie bisher nicht investierbar war, nämlich Aktien in Europa oder in Asien. Also, und das wird in Amerika diskutiert, dass man da vielleicht auch mal hingucken könnte.
Kurze Frage dazu oder sehr wichtige Frage dazu, denn jetzt wird sich der ein oder andere Zuschauer schon denken, das klingt ja alles nicht so gut. Jetzt setzen wir mal voraus, Sie hätten recht und US-Aktien sind viel zu teuer und das erkennen vielleicht mehrere Anleger oder es rutscht dann doch mal. Wie würden Sie denn jetzt ein Depot so grob aufstellen? Fangen wir vielleicht mal mit den Regionen an. Sie haben ja gerade schon angesprochen, vielleicht mal nach Asien schauen oder nach Europa. Wir wissen ja, die USA sind extrem hochgewichtet. Wenn wir jetzt auf den MSCI World schauen oder sicherlich auch viele Anleger haben dann vielleicht einfach nur ein S&P 500 ETF im Depot. Also die USA sind sehr präsent. Was wäre denn für Sie gerade eine angemessene Depotgröße, wenn wir jetzt mal nach Branchen gehen, für die USA, also so nach Regionen ganz grob aufgeschlüsselt?
Also die spannende Frage ist immer die, ob ein Anleger mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig einen hohen Ertrag erzielen will oder ob er eben mit den aktuellen Bewegungen mitschwimmen möchte, was ja viele wollen. Die meisten Anleger, machen wir uns nichts vor, aber ist der entscheidende Faktor, das, was steigt, muss ins Depot rein und was fällt, muss wieder raus. Also, und deswegen ist die Übergewichtung der USA immer größer geworden. Letzten 15 Jahren, als aufgrund der genannten Faktoren, die USA so stark outperformt hat. Und da jetzt die zugrunde liegenden Faktoren nur noch dann gegeben wären, wenn es den USA gelänge, die Verschuldung weiter auszudehnen, stärker als die Europäer das tun, ohne dass die Ratingagenturen die Bondmärkte und die Devisenmärkte verrückt spielen. Nur dann kann das Spiel mit der Outperformance von US-Aktien weitergehen. Und von daher sehe ich die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering an. Ob das jetzt schon ein Thema für die nächsten 6 oder 12 Monate ist, weiß ich nicht. Aber als Anleger muss man sich eben zwei Fragen stellen. Das eine ist die Frage der regionalen Aufteilung des Aktienvermögens. Die andere Frage ist die, die sich Warren Buffett gestellt hat. Der investiert jetzt nicht wie verrückt im Ausland, weil US-Aktien zu teuer sind, sondern er sagt erstmal, mit den Bonds sind die Aktien einfach total überteuert. Deswegen muss ich mir jetzt mal eine zweite Asset-Klasse ins Depot legen als Amerikaner. US-Bonds weitaus weniger riskant wie für einen Europäer, denn Warren Buffett hat kein Währungsrisiko. Der rechnet in Dollar. Ein Europäer, der sich jetzt lang USA ins das also im Prinzip kann man schon sagen, US-Bonds sind eigentlich nicht unattraktiv, wenn das Währungsrisiko nicht so groß wäre. Denn die 5%, die sind schon reizvoll. Aber bei den Bonitäts- und sonstigen Risiken, die sich am Devisenmarkt dann irgendwann mal austoben könnten, da ist das für die Europäer eine deutlich schwierigere Frage. Aber grundsätzlich sollte man eine Aktienquote fahren, die etwas unter der strategischen Zielmarke ist, die man über die letzten Jahre hatte. Nicht unbedingt im letzten Jahr, wo alles prima aussah oder noch bis Anfang dieses Jahres, sondern was man so vor 5 oder 10 Jahren für richtig hielt. Man sollte sich auch immer fragen, und das ist für mich die entscheidende Frage für jeden Anleger, kann ich meine Aktienquote durchhalten, wenn es mal knallt? Weil ein Crash ist per se völlig unproblematisch. Ein Warren Buffett hält das locker durch, weil er sagt sich, in 10 Jahren stehen die Aktien wieder da, wo sie jetzt stehen. Die langfristigen Statistiken zeigen alle, in 15 Jahreszeitraum verliert man mit Aktien nichts. Die großen Performance-Schäden entstehen dann, wenn Anleger nach kräftigen Kurseinbrüchen in Panik geraten und aussteigen. So wie es ja viele zuletzt im September 22 gemacht haben, als diese große Konjunkturangst da plötzlich auftauchte. Die Leute im Fernsehen gefragt wurden, ob das Geld im Winter noch fürs Heizen oder fürs Essen reicht. Und die Leute dann genervt sagten, naja, also für beides nicht, wir werden wahrscheinlich eher essen als heizen. Die Stimmung war extrem schlecht, nicht nur in Deutschland, auch im Rest der Welt. Und wir haben damals unergründet eine Analyse vorgelegt, dass immer dann, wenn die Verbraucher so einen Verbrauchervertrauensverlust haben, der zwei Standardabweichungen über den Durchschnitt der letzten 50 Jahre hinausgeht, und das war in allen Ländern im September 22 der Fall, dass dann die Aktienmärkte immer rund 20% zulegen. Das war vorsichtig.
Das ist eigentlich der perfekte Kontraindikator, ja, klar, oder? Das habe ich auch schon oft.
Großer Pessimismus ist der perfekte Kontraindikator und das hat auch
gesehen, ja.
Wir haben zu der Zeit bei den Kunden die Aktienquoten nicht abgebaut, aber wir wissen, dass viele damals aus Aktien ausgestiegen sind und dann eben erst wieder im nächsten Jahr eingestiegen sind, als dann wieder die Welt etwas normaler aussah. Also man muss sich fragen, ist man mit einer Aktienquote aufgestellt, mit der man auch mal 30-40% Kurseinbruch bei Aktien erlebt? Und sich dann die Frage stellen, wenn jetzt meine 500.000 dann plötzlich nur noch 300.000 wert sind, werde ich dann in Panik geraten und sagen, die 300.000 dürfen aber auf keinen Fall unterschritten werden, deswegen verkaufe ich jetzt alles. Dann ist der Anleger jetzt mit 500.000, die überwiegend in Aktien anlegt, völlig falsch aufgestellt. Weil er muss bei 300.000 Euro in der Lage sein, zuzukaufen. Auf jeden Fall aber in der Lage sein, entspannt zu sagen, verkaufen tue ich nicht. Weil, wenn die Kurse so stark runtergehen, dann zeigen unsere Langfristmodelle ja immer, dass der Ertragserwartung stark hochgehen. Ja, ein Beispiel habe ich Ihnen eben geschildert. Es gibt viele andere Modelle. Aber egal, was passiert. Schönes Beispiel war Corona. Im Februar war unser Ertragserwartung auf den MSCI Welt bei 3%. 4 Wochen später, am 19. März, war die Ertragserwartung bei 11% pro Jahr für die nächsten 10 Jahre. Das ist auch völlig logisch. Das ist auch das, wie ein Warren Buffett tickt. Und der Anleger muss sich eben fragen, bin ich beim Kursrutsch von 40% immer noch dabei und habe nicht verkauft und verkaufe auch nicht. Das muss er sich jetzt heute überlegen. Und wenn er der Meinung ist, das ist für mich kein Problem, dann muss er sich noch überlegen, dass wenn die Kurse um 40% fallen, dann werden die Zeitungen und die Medien voller schlechter Nachrichten sein. Voller pessimistischer Prognosen. Man denkt ja an Corona im März 2020. Die Fabriken machen alle dicht. Die gehen ja alle pleite. Es gibt ja ein totales Chaos. Die Firmen werden im zweiten Quartal riesen Verluste machen. So, und deswegen haben alle verkauft. Wir haben damals bei Finvia den ersten Kapitalmarktausblick geschrieben. Können Sie noch nachlesen. Vom 19. März 2020 stand drin, es ist ein guter Zeitpunkt zum Aktienkauf. Also hat keiner gemacht. 6 Wochen später kriegt dann die Anrufe, Herr Panzer, wieso sind die Aktienkurse um 60% gestiegen? Die Fabriken sind doch zu. Das Problem ist überhaupt nicht gelöst. Und die sagen, ja, wahrscheinlich haben alle schon verkauft und ein paar Leute haben mal nachgedacht und überlegt, dass der Wert von Aktien nicht am Gewinn des zweiten Quartals hängt, sondern am Gewinn der Quartale der nächsten 100 Jahre. Und dann ist es vollkommen wurscht, ob die mal Quartal lang Verluste machen. Also, und als das Problem dann erkennbar gelöst war mit Impfung und so weiter, waren die Aktienkurse längst zu 100% gestiegen. Ja, der Anleger muss sich fragen, ob er diese Welle, diese Flut an schlechten Nachrichten, ich weiß nicht, welche das sein werden, aber es ist ja immer so, dass nicht etwa die Nachrichten die Kurse machen. Und was viele Anleger nicht bemerken, ist, dass die Kurse die Nachrichten machen. Wenn die Kurse stark runtergehen, dann sieht jeder Analyst nach Erklärung, da finde ich ja was, die hohen Schulden Amerikaner und das Defizit und die Überteuerung, vielleicht KI, vielleicht denkt das nie die Milliardeninvestitionen rein, die Microsoft und Co. da reingestopft haben. Plötzlich kommen dann diese ganzen Studien. Das muss man sich klar machen. Werde ich auch in einer Flut von depressiven Nachrichten meine Aktienbestände behalten? Und wer diese Fragen mit Ja beantworten kann, der muss heute nichts tun an der Aktienquote. Aber für die meisten Anleger, lehrt die Erfahrung, wird diese Frage wahrscheinlich nicht mit Ja zu beantworten sein. Also sprich, die Aktienquoten sollten eher in der Nähe von 50% sein als von 100%. Damit man eben in einem Rücksetzer, der bei so hoher Bewertung, in einem so unklaren Umfeld nicht unwahrscheinlich ist, dass man da eben durchhält. Wenn man sich auch nochmal erinnert an 2000, die Internet-Bubble, da ging der Kurs noch deutlich stärker runter. In Amerika über 50%, in DAX sogar von 8200 auf 2200, also über 70%. Obwohl das Umfeld eigentlich gar nicht so schlecht war. Da hat sich nicht viel verändert. Es gab ein kleines Rezessionchen, ansonsten war da nicht viel passiert. Naja, die Aktienkurse waren einfach vorher viel zu hoch und dann kamen eben auch ein paar schlechte Nachrichten mit dem Angriff auf den Wolkenkratzer, auf das World Trade Center und dem Irakkrieg und so weiter. Aber es war als im Vergleich zu den heutigen geopolitischen Nachrichten, war das ein Klacks. Ja, und von daher muss man sich schon darauf einstellen, dass die Unklarheit der Zukunftsperspektiven sich stark verschärft hat. Wir haben eben eine Deglobalisierung, die 2016 begonnen hat mit Trump und dem Brexit. Und dann mit Corona verschärft wurde, dann mit Putin nochmal verschärft wurde, jetzt mit Trump nochmal verschärft wird. Das ist ein schwieriges Umfeld, das jetzt auch geopolitische Folgen hat. Die Frage eben, ob Europa noch von Amerika verteidigt wird, die wurde vor einem Jahr noch nicht gestellt. Vor 10 Jahren sowieso nicht, das war selbstverständlich. Also auch militärische Auseinandersetzungen in Europa, die es jetzt seit 3 Jahren gibt, war bis dahin einfach niemals ein Thema. Jeder hat gedacht, das Thema ist abgehakt. So, und angesichts dieser Zahlen und Unsicherheiten, Krieg ist ja ein sehr teurer Spaß. Das würde die Staatsdefizite weiter überall massiv nach oben treiben. Also dieser ganzen zahllosen Unwägbarkeiten, nach wie vor eine Aktienquote von 70, 80 oder 100% zu fahren, wie es Anleger oft gemacht haben in den letzten Jahren wegen der tollen Erfahrung, das halte ich zunehmend für gefährlich, außer wenn jemand so souverän ist, dass er sich diese genannten Fragen stellt, die mit Ja beantwortet, ist mir völlig egal, was die Zeitungen berichten, ich will immer in Aktien sein, dann mag er es durchhalten und lernt dann viel über sich, wenn er dann im Tiefpunkt dann doch verkauft. Dann weiß er künftig,
dann,
die Quote war dann wohl zu hoch. Das sollte er dann auch sagen.
Dann wären wir bei 50%.
Na, die Aussage ist eher 50, weil man sollte in einem Umfeld, das ist jetzt die nächste wichtige Erkenntnis. Also wir haben uns das Thema mal angeschaut, wie solche Probleme eigentlich langfristig gelöst werden dürften. Da taucht das Stichwort Inflation dann am Horizont doch so langsam auf. Weil die Staaten sind gemessen an dem, was sie wirtschaftlich langfristig leisten können, sehr, sehr hoch oder zu hoch verschuldet.
Also muss man die Schulden weginflationieren. Richtig,
die Schäden, die Themen sind bekannt, dass die schlechte Demografie, auch in Amerika ist sie nicht besonders toll, in China ist sie katastrophal, in Japan auch, in Europa ist sie nicht gut. Das wird für den Staat teuer. Gibt so eine latente Hoffnung, dass KI das Problem so ein bisschen lösen könnte. Kann sein, oder Robotik kann sein, wissen wir nicht. Jedenfalls sind diese Probleme da, dann die Geopolitik ist ein Faktor, der eindeutig, das sehen wir jetzt ja an den Rüstungsausgaben, zu deutlich hohen Kosten führen wird, die der Staat stemmen muss, denen auch keine Erträge gegenüberstehen in Höhe von langfristig höheren Steuereinnahmen oder nur geringe, sofern eben Rüstungsunternehmen dann Beiprodukte entwickeln, die sich auch zivil nutzen lassen. So ist ja aus amerikanischer Rüstung heraus das Internet entstanden. Also von daher kann diese Forschung durchaus sinnvoll sein für die gesamte Wirtschaft, aber eben nur, wenn es wirklich nachhaltig betrieben wird und die Rüstungsunternehmen auch den Anreiz haben, nachhaltig zu forschen. Also insgesamt haben wir eben eine massive Belastung der Staaten nach vorne und die Zahlen scheinen mir inzwischen derart hoch zu sein, dass man da ohne Inflation nicht mehr rauskommen wird. Um dann so einen Hinweis zu geben, es gibt Studien von Rogoff, dem Ex-Chefvolkswirt des IWF, und auch von der OECD, die seit 200 Jahren die Staatsschulden geschätzt haben, international für England und USA kennen wir die Zahlen auch direkt. Und da war es so, dass in den letzten 200 Jahren wir nur ein einziges Mal so hohe Staatsschulden hatten wie heute. Das war nach den Napoleonischen Kriegen. Während selbst in der beiden Weltkriege, der Weltwirtschaftskrise, waren die Staatsschulden bei weitem geringer, und zwar auf dem Höhepunkt der Krisen, als heute. Und dennoch haben ab der ersten großen Krise, nämlich dem Ersten Weltkrieg, die Regierungen sofort auf Papiergeld umgestellt und Inflation betrieben in Europa. In Amerika hat man da noch bis 1933 gewartet. Und nach der zweiten Krise, Zweiter Weltkrieg, da hat dann eben nur noch Amerika den Goldstandard ein bisschen aufrechterhalten können und dann haben alle eben Papiergeld gemacht. Und seitdem haben wir, seit 1914 haben wir strukturell in der Welt eine steigende Konsumentenpreissteigerung, also eine, das gab es davor nicht. Und da die Belastungen heute neu kommen werden, wir aber schon zu Beginn der Belastung, ganz anders als vor dem Ersten Weltkrieg, da waren die Staatsschulden weltweit sehr niedrig. Und schon da haben Regierungen erkannt, der Spaß wird für uns zu teuer und Inflation. Jetzt gehen wir mit extrem hohen Schulden in eine solche Phase rein. Ich prognostiziere keinen Weltkrieg, aber die Demografie wirkt ökonomisch auch sehr negativ. Und diese ganze Zusammenballung auf Demografie, Geopolitik, Deglobalisierung im Handel, das sind alles kostentreibende Faktoren. Und das spricht dafür, die Regierungen werden mehr Inflation machen müssen, um da rauszukommen.
Und damit, das schreit doch nach Gold, oder?
Ja, in der Tat. Also wir haben das mal berechnet anhand des aktuellen Landes, das schon vor 8 oder 9 Jahren einen Präsidenten hatte, der festen Überzeugung war, dass er besser weiß, wo der Zins hingehört als alle anderen, nämlich Herr Erdogan aus der Türkei, der gesagt hat, der Zins gehört auf Null. Und dann hat er auch Zentralbankpräsidenten installiert, die das dann umgesetzt haben. Das Ergebnis war, dass die Inflationsrate bis weit über 80% stieg und kumuliert die Konsumentenpreise in der Türkei seitdem um das mehr als das Zehnfache angestiegen sind. Also 1000% Inflation kumuliert über 10 Jahre, das ist schon heftig. So, da kann man sich mal anschauen, was passiert denn da an den Kapitalmärkten. Die Ergebnisse sind deswegen interessant, weil sie sich übertragen lassen auf alle Länder, die in den 70er Jahren auch eine relativ hohe Inflation hatten. Zum Beispiel Frankreich, Italien, England, USA. Relativ zu Deutschland, das in der Zeit eine relativ geringe Inflation hatte. Das Ergebnis ist in allen Ländern das gleiche. Also diese Länder haben eine schwache Wechselkursentwicklung. Das trägt natürlich zur Inflation bei, weil die importierten Waren dann ständig teurer werden. Und mit der relativ eng mit der Wechselkursentwicklung ist dann auch der Konsumentenpreisindex korreliert. Das heißt also, wenn der Wechselkurs sich halbiert, dann verdoppeln sich die Konsumentenpreise. So ganz grobe Austrommel. Wenn sich die Währung drittelt, dann verdreifachen sich Konsumentenpreise und so weiter. In der Türkei hat sich eben die Währung gesechzehntelt seitdem und die Konsumentenpreise haben sich ungefähr verzwölffacht. Also das passt von der Größenordnung her. So was passiert im Kapitalmarkt. Gold ist in allen Fällen immer die beste Anlage gewesen, und zwar deutlich, in der jeweiligen lokalen Währung. Also deutlich besser als die zweitbeste Anlageform. Und das waren meistens nicht immer ausländische Aktien. Also Aktien aus Ländern, die deutlich weniger Verzugsprobleme hatten. Und die
Heimisch- Gut, jetzt ist ja die Frage, welches Land bekommt dann die größten Inflationsprobleme? Das ist wahrscheinlich schwer so punktuell zu prognostizieren, oder? Also, oder gehen Sie von so einer globalen, sag ich mal, ähnlich hohen Inflation aus, wie wir es gesehen haben vor ein paar Jahren, dass dann halt in den großen Ländern überall so zwischen 5% und 10% vielleicht kommen?
Naja, sagen wir so, wir haben ja hier ein paar unterschiedliche Tendenzen. Wenn man sich Europa mal anschaut, da glauben immer noch alle, dass der Süden total überschuldet ist und die sind alle faul und tun nichts und so weiter. Also im Ergebnis ist so, dass die Schulden in vielen südeuropäischen Ländern deutlich gefallen sind in den letzten Jahren. Also es geht offenbar ohne große Krise. Mhm. Auch die haben keinen großen Boom gehabt, aber die haben es geschafft. Die Griechen zum Beispiel haben ihre Staatsverschuldung dramatisch abgebaut. Und wir hatten ein Erfolgsrezept, dass Herr Merz vielleicht seine Bevölkerung mal etwas deutlicher einreden sollte. Denn die Griechen sind nicht etwa damit beschäftigt gewesen, über eine 4-Tage-Woche nachzudenken, sondern die haben eine 6-Tage-Woche eingeführt. Ja, und damit klappt das dann mit der Entschuldung. Also wenn die Politiker tatsächlich die Bevölkerung wieder dazu bringen, mehr zu leisten, mehr Arbeitszeiten, weniger Urlaub, höheres Renteneintrittsalter, dann lassen sich die Probleme sogar in den Griff kriegen. Ich erkenne nicht, dass das passiert. Auch nicht in Amerika. So, und die Auslandsverschuldung ist in der Tat auch ein weiterer Faktor. Die ist in Amerika eben besonders ungünstig. Und Europa hat da wahrscheinlich einen gewissen Vorteil. In Amerika gibt es auch die Diskussion, die es in Europa in keiner Weise gibt, die Zentralbank zu entmachten. Ob Trump sich da durchsetzen kann oder nicht, ich habe keine Ahnung. Europa müssen wir uns nicht befürchten, dass plötzlich dann eben Frau Meloni bei Christine Lagarde anruft und sagt, der Zins muss jetzt runter. Das wird sie vielleicht tun, aber Frau Lagarde wird das ignorieren oder wer immer dann. Da kann man sich relativ sicher sein. Also von daher, die Inflationsrisiken sind sicherlich auch unterschiedlich gestreut. Aber es wäre ja auch so, wenn das in einem großen Land wie Amerika tatsächlich zum Thema werden sollte, Bonität plus Inflationsrisiken und der Dollar sehr schwach wird, dann haben wir ja automatisch in Amerika eine hohe Inflation. Und bei uns eine besonders tiefe, weil natürlich die Rohstoffe alle in Dollar gehandelt werden. Auch die aus importierten Waren werden ja deutlich billiger. Sowas kann dann bei uns sogar inflationsdrückend wirken. Also da sind auch ganz merkwürdige Verschiebungen denkbar. Aber im Ergebnis bleibt es eben dabei, dass Gold am besten abschneidet. Heimische Wohnimmobilien steigen durch die Bank stärker als die Konsumentenpreise. Wobei wir reden hier ausschließlich von schuldenfreien Wohnimmobilien, also diese Hauspreisindizes, die wir seit zum Teil über 150 Jahren zurückverfolgen können. Da haben wir immer das klare Bild. Die überschreiten die Konsumentenpreise spürbar und auch sehr eng korreliert. Also das ist ein sicheres Ding. Sobald man mit Schulden agiert, sieht das durchaus anders aus. Man kann dann eben das Pech haben, dass die Zinsbindungsfrist ausläuft, wenn gerade die Inflation angesprungen ist und dann plötzlich die Anschlussfinanzierung 12% kostet, statt vorher 3. Und ja, Entschuldigung, aber die Mieten lassen sich nicht auf die Schnelle vervierfachen, so wie die Zinskosten sich dann vervierfachen. Und dann gehen viele verschuldete Immobilienbesitzer pleite, weil die Inflation gekommen ist. Also da muss man schon sehr genau bisschen ingenieursmäßig sauberes Handwerk betreiben, aber schuldenfreie Wohnimmobilien sind auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Inflationshedge immer gewesen. Und die heimischen Aktien schneiden relativ schwach ab. Die haben in vielen Fällen den Konsumentenpreisindex nicht geschafft, was natürlich auch daran liegt, dass Firmen eben auch verschuldet sind und damit diesen Effekt eben auch bei Firmen, den ich eben bei Wohnimmobilien beschrieben habe, wenn ich dann eben hohe Schulden habe als Unternehmen und dann schießen die Zinsen auf zweistellige Niveaus, dann wird es eben mit der G&V ganz schön eng. Ne? Und das sieht man bei den heimischen Aktien, die dann regelmäßig schlechter abschneiden als ausländische Aktien in Niedriginflationsländern.
Sag mal, wenn es in den USA schlechter laufen würde und die Inflation höher wäre, dann müssten die Amerikaner, und bei uns wäre sie tiefer dann durch den schwachen Dollar, dann müssten die Amerikaner ja theoretisch europäische Aktien kaufen.
Das haben sie in der Vergangenheit auch immer getan. Also wir haben die Zahlen seit 1969 genau angeschaut und wenn wir da eben die relative Performance Europa, hatte ich schon gesagt, bis 2015 pendelt das hin und her. Seitdem geht es nach oben für die USA. Aber auch früher gab es schon deutliche Bewegungen. Zum Beispiel 2000 bis 2008 war der Dollar sehr, sehr schwach. Bei der Euro-Einführung brauchte man nur 0,9 Dollar, um einen Euro kaufen zu können. Dann 2008, während der Finanzkrise, braucht man 1,6 Dollar, um einen Euro kaufen zu können. Der Dollar hatte also erheblich an Kaufkraft verloren. Und in der Zeit hat Europa und auch die Schwellenländer vor allen Dingen eine sehr starke Outperformance zu amerikanischen Aktien gehabt. Und erst seit 2008, wo der Dollar dann eben wieder von 1,6 auf im Tief 0,95 vor 2-3 Jahren, also der Wechselkurs gefallen, aber seine Kaufkraft stark gestiegen war. Und derzeit hat Amerika diese enorme Outperformance hingelegt. Und seit wir jetzt seit Januar wieder diesen Verfall des Dollars von 1,02 auf 1,14 gesehen haben, haben US-Aktien, relativ zum Eurostoxx 50, also in beiden Fällen die dividendenfreien Indizes Eurostoxx 50 und S&P 500 gerechnet, 18% underperformed. Weiß nicht, ob das jeder so bemerkt hat, aber der DAX ist ja noch stärker gelaufen, aber da sind auch Dividenden mit drin. Und wenn Eurostoxx 50 nimmt, 18% besser als der US-Markt in wenigen Monaten, das ist schon heftig. Natürlich waren ein Großteil davon Devisen, aber nicht nur. Und von daher, wenn diese Tendenzen so weitergehen und Trump seine Wirtschaft eben zusätzlich schwächt, dann sollte das auch mit der relativen Performance so weitergehen. Und Amerikaner sind dann die entscheidende Treiber für die Outperformance, weil die Geldtöpfe der Amerikaner sind ja derart riesengroß, dass die so ein Emerging Market wie Deutschland ganz locker vor sich hertreiben. Wenn die mal wenige Prozent ihrer Allokation nach Deutschland schieben würden, dann schießen die Kurse aufs Doppelte. Und von daher. Und das war genauso 1984, der Dollar ja seinen Höhepunkt, als Reagan, das war auch relativ ähnlich wie heute auch, da hat Reagan ja seine Aufrüstungspolitik betrieben gegen die Sowjetunion und hat dann den Dollar stark aufwerten sehen um fast 100% zu D-Mark, Yen und so weiter. Und dann hat er eben den Plaza-Akkord durchgedrückt und der Dollar fiel kräftig. Ja, und 1985, da war ich dann als Student im Aktienhandel an der Börse in Frankfurt bei der Deutschen Bank und da ging der DAX um knapp 90% nach oben. Da war richtig Jubelstimmung, das war Geld aus dem Ausland, aus dem arabischen Staat und aus Amerika.
Ja. Aber sind deutsche Aktien dann gerade eine Mega-Chance, auch also aus diesem Aspekt, aber wir hoffen ja jetzt mal, jetzt kommt jetzt zumindest mal ein bisschen Zunder rein, die Stimmung hat sich zuletzt ein bisschen verbessert, jetzt gibt es da noch den Investitionsbooster, gut, mal schauen, ob das muss ja noch durch den Bundesrat und trotzdem, es tut sich ein bisschen was in die richtige Richtung und wenn wir noch diese anderen Aspekte dazu nehmen, ist das aus Ihrer Sicht eine große Chance oder wäre das zu
ein
einfach?
Ein Teil dieser großen Chance ist sicherlich schon in Kursen drin, weil der DAX hat, wie gesagt, sehr, sehr stark performt. Mhm. Von der Bewertung ist er auch relativ hoch. Wir haben also die Kurs-Cashflows, auch andere Kennzahlen, wenn man das anschaut, dann waren wir in den letzten 25 Jahren nur selten auf dem jetzigen Niveau und während der Internetblase natürlich deutlich höher. Aber auch davor haben wir solche Bewertungsniveaus nie erreicht. Also der Markt ist schon recht teuer. Aber es gibt eben ein paar Punkte, die man auch positiv anführen kann. Also Ertragserwartung ist nicht hoch bei unseren Modellen. Die liegt dann irgendwo bei mit Dividenden bei 4%, 4,5%. Das ist höher als der Zins. Aber Deutschland ist momentan unter den großen Regionen das einzige Land, also wenn wir uns hier die Eurozone anschauen, China und die USA, dann ist in all drei Ländern der Leading Economic Indicator seit mehreren Jahren stark rückläufig. Und das ist auch so ein Punkt, der von den Aktienmärkten konsequent ignoriert wurde, was es in der Vergangenheit in Amerika seit den 50er Jahren nie gab, dass man diese Frühindikatoren komplett am Aktienmarkt ausgeblendet hat. So sind so Dinge drin wie Kursangänge, dann Erstanträge auf Arbeitslosigkeit, dann die Neubautätigkeiten, Investitionsbereitschaft, Verbrauchervertrauen und so weiter. Und alles Sachen, die in die Zukunft weisen. Und die sind in Amerika schon seit Jahren nach unten gerichtet. In Deutschland nicht mehr. Da sind sie seit einigen Monaten am Steigen und zwar auch schon bevor jetzt März ja sein Konjunkturprogramm angekündigt hat und auch wohl jetzt umsetzen kann. Also da hat sich schon ein bisschen was getan. Nur es gibt schon noch ein paar Dinge, die man besser machen könnte. Thema Arbeitszeit habe ich angesprochen. Also hier einfach, dass diese Regierung nicht in der Lage ist. Und da muss sich die SPD echt an die Nase fassen. Das Rentenalter muss rauf, weil die Kosten dafür zahlen nicht die Reichen. Und irgendwann mal wird die Belastung von normalen Einkommensbeziehern durch Sozialabgaben dermaßen hoch sein, dass die einfach auch sagen, ja, dann gehe ich halt in Bürgergeld oder wie es dann immer heißt. Aber macht ja keinen Sinn.
Oder in ein anderes Land.
Ja, so deutsche Klempner sind in England und Amerika sicherlich heiß begehrt. Und weil das gibt's da nicht. Und von daher ist also das Verweigern von jeder Realität in dem Thema Altersvorsorge, das ist schon faszinierend. Ich meine, die Dänen schaffen das ja auch. Die sind jetzt nicht so weit weg.
Die haben jetzt 70, ja, oder? Ja. Die haben es auch jetzt erhöht.
Ja, geht ja auch. Ich meine, ja, die Lebenserwartung ist in den letzten 50 Jahren die waren um weit über 10 Jahre gestiegen. Noch vor 50 Jahren war es so, dass man Rentner ungefähr noch 6-7 Jahre gelebt hat nach dem 65. Lebensjahr und seine Rente genießen konnte. Heute leben die im Schnitt noch 20 Jahre danach. So, und die junge Generation hat sich immer stark reduziert oder wird sich bald stark reduziert haben, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und das kann man den wenigen jungen Leuten nicht aufdrücken. Das geht nicht. Die werden irgendwann revoltieren. Ich wundere mich sowieso seit Jahrzehnten, dass die nicht auf die Straße gehen gegen diese permanente Ausweitung der Rentenleistungen. Und dann sind ja auch noch viele dieser Sozialleistungen wie Facharbeiter, Rente und Mütterrente so strukturiert, dass sie an die armen Leute überhaupt nicht gehen. Das geht eben an andere Mittelverdiener. Das ist völlig asozial. Und diesen Müll, diesen Teil von sozialem Müll abzubauen, das wäre ganz stark im Interesse der kleinen Leute. Schön war auch eine Analyse einer kölnischen Doktorandin, die ihrem Professor immer wieder gesagt hat, die hat eine Teilzeitstelle und alleinerziehende Mutter, hat dem Professor gesagt, nee, ich will nicht mehr arbeiten, weil dann habe ich weniger im Portemonnaie. Das hat er gar nicht verstanden, BWL-Professor. Das hat sie ihm dann mal vorgerechnet. Wie viele Sozialleistungen dann Schritt für Schritt wegfallen. Und die hätte ihr Einkommen mehr als verdoppeln müssen, bevor sie netto dann noch das gleiche im Portemonnaie hatte, dann ein bisschen mehr dazu.
Das ist Wahnsinn.
Ja, der Anreiz, in Deutschland zu arbeiten, ist unfassbar niedrig. Es gibt kein Land auf der Welt, wo der Grenzsteuersatz für niedrige Einkommen bei über 100% liegt. Es gibt auch kein Land auf der Welt, wo der für Top-Einkommen bei über 100% liegt. Nur Deutschland hat Grenzbelastungssätze von über 100% und das eben bei den Geringverdienern so 15.000 bis 35.000 Euro brutto. Das ist einfach völlig gaga. Ja, und die Politik hat völlig den Überblick verloren, wie das Sozialsystem wird. Und das ist ja genau, was uns fehlt. Wir brauchen mehr Arbeitskräfte. Wir müssen daran, dass die Leute mit kleinem Einkommen mehr verdienen, wenn sie mehr arbeiten. Und dann haben wir eine Menge Wachstumspotenzial. Nur die Regierung, ich bin einfach entsetzt, dass bei so offensichtlichen Faktenlage, dass eine Frau Merkel nichts angepackt hat, klar, da waren die Probleme noch nicht so groß und die Wähler haben das honoriert. Aber dass jetzt dann die Ampel so weitergemacht hat und jetzt Herr Merz auch so weitermacht, da bin ich schon etwas frustriert.
Es gibt ja noch viel zu tun. Also es hat sich, glaube ich, ein bisschen, ja, sagen wir, in Millimeterschritten in die richtige Richtung bewegt, aber hoffentlich kommt da noch viel, viel mehr. Da kann ich Ihnen nur zu 120% oder 150% leider beipflichten. Kommen wir langsam zum letzten Teil des Interviews, Herr Panse. Schon mal herzlichen Dank für den Klartext heute und ich hoffe, euch hat das Interview bislang gefallen und wenn ihr Herrn Panse wieder sehen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Sie haben jetzt gerade gesagt, deutsche Aktien, DAX auch schon teuer. Ja, aber jetzt gibt es ja sehr viele, jetzt ist die Frage, sind es Schnäppchen oder sind es Verrecker? Allein die Autoaktien zum Beispiel, die sind natürlich schon lange günstig. Ist für Sie sowas spannend? Denn wenn man Unterbewertung sucht, mehr Unterbewertung geht ja kaum. Oder wenn man sich auch noch die Bayers und Co. anschaut, also wirklich die gefallenen Engel oder gefallenen Dickschiffe, könnte man vielleicht eher sagen. Sind die einen Blick wert oder sind die auch in 10 Jahren noch verdammt billig?
Also ich will es mal so formulieren, ich gehe davon aus, dass die in 10 Jahren immer noch da sind und dann werden sie nicht mehr so billig sein. Mhm. Einfach weil natürlich auch die deutschen Autobauer nicht ganz doof sind. Man fängt an, jetzt die Kosten zu senken. Ein wichtiger Punkt ist der, dass die Firma Tesla nicht gerade gut performt und dann nicht am Aktienmarkt. Warum die Leute immer noch Tesla-Aktien kaufen, das werde ich nie verstehen, aber wo ja Herr Trump ganz offen bewiesen hat in den letzten Monaten, was er alles nicht kann, zum Beispiel eine Regierungsarbeit effizienter zu gestalten. Warum man jetzt plötzlich glaubt, nachdem er sich da zurückgezogen hat und sich wieder mehr um seine Autos kümmert, vermutlich um da weiterhin noch höhere Milliardenboni durchzudrücken für sich persönlich, das begreife ich nicht. Aber die deutschen Autobauer profitieren davon, weil eben Tesla-Autos stark im Ende der Nachfrage wegbrechen und das auch bei VW dazu führt, dass der Autoabsatz sich etwas verbessert. Also hier kann man schon davon ausgehen, dass die Firmen nicht pleite gehen, Punkt 1. Punkt 2, dass sie auch deutliche Fortschritte machen, ist auch zu sehen, was Elektroautos angeht. Autonomes Fahren, das, soweit ich immer noch informiert bin, Mercedes ja deutlich weiter als Tesla zum Beispiel, hat ja die Lizenz jetzt erweitert bekommen für autonomes Fahren, Level 3 Stufe bis zu Tempo 95 auf Autobahnen, also da kann man schon mal eben Nickerchen machen oder ins Buch gucken und muss dann, wie war das beim laut akustischem Signal innerhalb von 10 Sekunden das Lenkrad wieder in die Hand nehmen können. Aber bei Tesla sind wir Meilen weg von. Also von daher technologisch sind die deutschen Firmen jetzt nicht unbedingt schlecht. Problem ist wirklich China, die da enorm viel machen. Allerdings machen die Firmen auch horrende Verluste, vielfach. Qualität allerdings sehr gut. Also ich meine, gegen BYD, ich weiß nicht, wie Tesla gegen bestehen will, weil die zum halben Preis bessere Autos anbieten. Und das wird man auch auf Dauer über Zölle nicht vielleicht in den USA dann noch abfedern können, aber in anderen Märkten wird die Tesla-Konkurrenz.
Ja, die haben ja in Europa erst angefangen, BYD, also die legen da jetzt erst richtig los, aber sind ja schon da.
Das wird für Tesla sicher ein weiteres großes Problem sein, wird beim Aktienkurs vollkommen ignoriert, aber gut, Tesla interessiert mich auch nicht. Ist nur faszinierend, was Leute solchen Firmen für Bewertung zubilligen. Also von daher, die Autofirmen Deutschlands, glaube ich, haben Chancen, weil sie technologisch einiges zu bieten haben, jetzt auch kostenmäßig etwas nachrücken, auch die Möglichkeit haben. Auch das ist ein ganz eleganter Schwenk, dass sie eben ein paar Werke verkaufen an die Rüstungsfirmen. Vielleicht mit den Arbeitern dazu, weil ob jetzt ein Panzerbau oder eine Luxuslimousine, also die Grundskills sind wahrscheinlich so ziemlich die gleichen. Und das könnte ein eleganter Weg sein, die Autoproduktion hier etwas zu verschlanken, etwas kostengünstiger zu gestalten und dennoch eben Arbeitsplätze im Lande zu halten. Also Autoindustrie in der Tat zu billig, glaube ich. Also wenn man sich VW mal anschaut, KGV ja immer noch um die 4, was ja übersetzt bedeutet, wenn ich genau wüsste, dass der VW-Gewinn sich viertelt und dann nie wieder erholt. Da würde wahrscheinlich jeder Zuschauer sagen, oh, das ist aber ein schreckliches Szenario. Ja, das bedeutet aber nur, dass die Rendite auf VW-Aktien langfristig dann bei 6% ist und nicht mal bei 25%. Weil ein KGV von 4 bedeutet eine langfristige Kapitalrentabilität von 25%. Und die kann sich eben auch halbieren oder vierteln. Dann ist das immer noch doppelt so hoch wie der deutsche, mehr als doppelt so hoch wie der deutsche Staatsanleihezins. Also die Bewertung ist schon wirklich absurd niedrig. Und da, glaube ich, wird auch die Politik dann, wenn es enger wird, Unterstützung geben. Und so gesehen glaube ich, dass diese Firmen gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Und so gesehen ist das tatsächlich wahrscheinlich der Fall. Bayer ein bisschen schwieriger, ne? Diese juristischen Risiken, die es da gibt. Vielleicht ist es dann eben Monsanto in die Pleite zu schicken. Kann ich nicht überblicken. Amerikanisches Recht ist mir nun echt zu kompliziert. Aber ich habe den Eindruck, dass die Amerikaner selber auch nicht so ganz verstehen. Aber gut, also von daher, das sind sicherlich Firmen, die interessant sind. Interessant sicherlich auch die Stromhersteller, die zum Beispiel unter Zöllen gar nicht leiden, aber möglicherweise unter dem durch KI stark steigenden Stromverbrauch dann eben.
Also jetzt die deutschen alle Stromanbieter oder generell auch in Amerika. Constellation Energy und Konsorten.
Ja, also ich denke, alle Stromversorger haben momentan den Vorteil, dass sie eben durch Zölle nicht betroffen sind. Egal, was Trump da veranstaltet, das spielt da keine Rolle. Und dass eben der Energieverbrauch durch KI sehr, sehr groß ist und möglicherweise auch noch deutlich steigen wird. Das heißt, die haben zwar auch eine recht hohe Bewertung, aber ein gewisses Wachstumspotenzial, haben es weiterhin die stabile Eigenschaft, nicht auf Konjunkturschwankungen zu reagieren und sind von den Dividenden und Dieten her so ganz attraktiv. Also, und das wäre auch so ein Sektor, wo sicherlich das Chancenverhältnis ganz ordentlich ist. Die Versicherer sehen nicht schlecht aus mit hohen Dividendenrenditen, mit einem super stabilen Geschäftsmodell, das über die Zinsanfälligkeit ja eher sogar positiv auf höhere Inflationsraten, höhere Zinsen reagieren würde, weil die einfach ihre Kapitalanlage besser Verzins bekommen. Also von daher gibt es da schon einige Bereiche, die ganz attraktiv aussehen. Und auch die Wohnungsunternehmen sind alles andere als teuer.
Immobilienunternehmen, aber wenn die Zinsen steigen würden, das wäre dann ja nicht so schön wahrscheinlich, oder?
Wohnungsunternehmen. Ja, wobei, also von den Rechnungen her ist tatsächlich so, dass fast 90% der Kursbewegung in den letzten 15 Jahren bei diesen Wohnungsunternehmen Vonovia und Co. vom Zins abhängig waren. Nur ich glaube, dass da ein bisschen übertrieben wird. Wenn man sich die Bewertung von deutschen Wohnimmobilien anschaut, dann stellt man Folgendes fest. Es gibt tatsächlich einen sehr engen Zusammenhang zum Hypothekenzins. Das ist so. Aber der Zusammenhang ist folgendermaßen. Der Hypothekenzins ist der entscheidende Einflussfaktor und er bestimmt die erwartete Rentabilität. Und die setzt sich aus zwei Komponenten zusammen. Das eine ist die aktuelle Mietrendite. Die ist bei ungefähr 3,4%. Und die zweite Komponente ist aber das erwartete Mietwachstum. Die Mietrendite allein spielt keine Rolle. 1981 hat man 3,3% Mietrendite, heute auch 3,4%. Also seit 1981 war der Hypothekenzins bei 11%, heute ist der Hypothekenzins bei 3,4%. Also das kann der Faktor nicht sein. Aber das erwartete Mietwachstum ist das Spannende, das kennt niemand. Aber wenn man dafür die Inflation der letzten 10 Jahre einsetzt, ergibt sich eine wunderschöne lineare Regression. Und das heißt also, die Deutschen erwarten momentan 2,4% Inflation. Das ist die Inflation der letzten 10 Jahre. Das ist meines Erachtens zu niedrig. Einmal aufgrund des Welleneffektes, den wir eben diskutiert haben. Zum anderen, in Deutschland wird viel zu wenig gebaut. Die Knappheit gerade von einfachen, normalen Wohnungen ist riesig und niemand ist mehr in der Lage, für Leute zu bauen, die nur 6 oder 7 Euro Miete zahlen können. Das heißt, wer solche Wohnungen hat, wie zum Beispiel Vonovia und Co., der sitzt auf einem Produkt, das eigentlich im Wert stark steigen muss. Es sei denn, die Politik entdeckt das Mittel, das die SED 1949 entdeckt hat, nämlich hier erheben einen kompletten Mietendeckel auf ewig. Und dann wird natürlich der Wohnungsbestand bei uns genauso schnell verfallen, wie es in der DDR auch passiert ist. 1989 waren dann alle Wohnungen kaputt. Und das war mit ein Anlass dafür, dass die DDR-Bürger dann revoltiert haben. Ich glaube, das ist ja auch Oleg Gorbatschow 3 Jahre später dazu gekommen.
Das wollen wir nicht hoffen, Herr Panse. Kommen wir zum Abschluss. Jetzt haben wir heute viel auch jetzt über Chancen gesprochen, aber über viele Dinge, die überbewertet sind aus Ihrer Sicht oder vielleicht so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Gibt es noch was, wo Sie sagen, das ist maßlos unterschätzt oder unterbewertet? Assetklasse, Branche, Währung, was auch immer.
Was ich glaube, unterbewertet ist tatsächlich immer noch das Gold.
Was sehen Sie da für ein Potenzial? Also es wird ja so ein, jetzt wird ja schon die 5000 langsam so in den nächsten Jahren im Blick genommen. Ist das realistisch oder ist das utopisch?
Es gibt einige $5,000-Modelle, mit denen wir das schätzen können. Und die Verlässlichung davon, die gehen in der Performance-Erwartung so von 6-7% PA aus für die nächsten 10 Jahre. Wobei ich glaube, dass das Potenzial auch höher sein könnte. Einfach schlicht deswegen, weil viel zu viele Anleger glauben immer noch, dass Deutschland AAA ist oder USA AA+. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also wenn man mal durch die Kreditbrille durchschaut, dann sind deutsche Anleihen bei 2,5% oder 30-Jährige bei 3,05. Ja, das würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen beim Vermögen. Auf keinen Fall auf 30 Jahre. Das wird, wenn wir ganz viel Glück haben, dann wird das die Inflation gerade so aufheben. Aber auf die 3% habe ich dann noch Abgeltungssteuer gezahlt. Also damit sein Vermögen auf Jahrzehnte zu verbrennen, das geht gar nicht. Und da wird jeder überbewertete Aktienmarkt auch in den USA höhere Erträge bringen in den nächsten 30 Jahren, auch in Euro gerechnet. Also von daher sind Anleihen strukturell immer noch stark überbewertet, gemessen an ihrer Bonität. Und es wird auch durchaus dazu kommen, dass vielleicht eben vermehrt wieder institutionelle Anleger gezwungen werden, stark auf Staatsanleihen zu setzen, weil die Staaten sonst finanziell einfach nicht mehr zurechtkommen. Also das ist eine Anlage, die sicherlich noch eine Menge Kapital in sich birgt. Ich gebe Ihnen noch ein letztes Beispiel, was da passieren kann. Für Deutschland speziell. Weil Deutschland hat ja eine geringe Wohnimmobilien-Eigentümerquote von ungefähr 45%. Ansonsten ist nur noch die Schweiz noch tiefer, ansonsten alle anderen Länder liegen weit über 50. Wenn tatsächlich mal ein großes Bonitäts- oder Schrägstrich und Inflationsproblem über deutsche Anleger hereinbrechen sollte, Wahrscheinlichkeit vorläufig noch gering. Ein paar Jahren wird es allmählich ein bisschen größer und dann schauen wir mal, was dann passiert. Aber dann passiert Folgendes. Dann sitzen die deutschen Familien zusammen und sagen, wir müssen Immobilien kaufen. Weil Aktien trauen sich die meisten nicht ran, wie die großen Sparguthaben haben, die meisten ältere Leute. Ein paar Krügerrand haben sie schon, wir kaufen eine Wohnung. Beschlossen. So, und dann werden sie feststellen, das geht aber nicht. Warum? Weil in Deutschland werden 200.000 Wohnungen neu gebaut. Wenn jede 500.000 Euro kostet, sind das 100 Milliarden. Klingt nach viel, aber die Deutschen haben über 1.000 Milliarden in festverzinslichen Anlagen gebunkert. Auf Sparkonten, in Rentenfonds, in Lebensversicherungen, die zu 90% festverzinsliche Anlagen haben, in Personenkassen, die auch überwiegend immer Anlagen. Also das ist nur der Anleiheteil. Wenn die da raus wollen, dann müssten sie sich in einer langen Schlange anstellen und nach 70 Jahren hätte der letzte deutsche Sparer bei konstanten Immobilienpreisen sein Sparguthaben in eine Wohnimmobilie für 500.000 Euro umgewandelt. Wir sehen aber bei den Türken, das geht viel, viel schneller. Wenn der Konsumentenpreis hochspringt, dann räumen die sofort alle ihre Sparkonten, wollen sofort eine Hütte kaufen, jeden Schrott, die Immobilienpreise schießen hoch. Das Szenario ist für Italien wesentlich weniger wahrscheinlich oder auch für Amerika, weil dort haben die Leute alle eine Bude. Jener zu fast 90%, die haben alle auch über der Hälfte eine Dacia an der Küste. Also in Frankreich ist das genauso, in Spanien, Portugal, überall Immobilienquoten in der Nähe von 80%, die Griechen fast 90. Mit denen ist das wurscht, ob Immobilienpreise, ob die Mieten stark steigen oder nicht, die haben ja schon was. Die können entspannt sein, wenn in Deutschland Aktien, sie haben auch keine Wohnimmobilie, das heißt, die werden in Panik geraten. Das heißt, der deutsche Wohnimmobilienmarkt hat auch dieses einen Sondereffekt, dass es hier zu einer Kaufpanik irgendwann mal kommen könnte. Das haben andere Wohnimmobilienmärkte so nicht. Und deswegen halte ich den Markt auch für nicht ganz uninteressant.
Spannender Aspekt. Eine letzte Frage habe ich noch, eine allerletzte. Was halten Sie von Bitcoin? Nix, kein digitales Gold für Sie.
Nein, weil das ist eine eine private Spielerei. Und ich meine, ich bin sowieso erstaunt, dass Regierungen es Privatleuten erlauben, permanent Währungen zu erfinden. Das kann man ja machen. Ne? Im Bereich von Unternehmen geht das ja auch. Man kann Unternehmen erfinden und bauen und gründen und die dann an die Börse bringen. So, nur da gucken die Analysten schon mal nach, was ist denn das? Machen die Umsätze, machen die auch Gewinne und so weiter. Ja, und wenn man da beim Bitcoin nachguckt, stellt man fest, da ist ja nichts. Damit kann man fast keine Umsätze, also die Umsätze, die mit Bitcoin technisch möglich sind, das reicht für die Frankfurter Zeil, weil die Transaktionsgeschwindigkeit ist ja sehr gering. Ne? Aber wenn da eben, dass der Bitcoin weltweit die Währung ablöst, das ist einfach eine lächerliche Vorstellung. Wird nicht passieren. Und Regierungen werden das auch als Konkurrenz empfinden.
Außer Trump ja nicht.
Nee, Trump ja nicht. Ich meine, das Problem der Kryptoindustrie ist ja seit vielen Jahren, dass man verzweifelt nach einer sinnvollen Anwendung dafür sucht. Die Anwendung gibt es schon lange, nämlich für alle Leute, die sich mit Steuerhinterziehung, mit Cyberkriminalität, mit Erpressungsdelikten beschäftigen. Da ist der Bitcoin prima, weil das kann man, der Moskauer Hacker, der wird nicht dann nach Rastatt auf dem Bahnhof, auf die Autobahnraststätte fahren wollen, nachts um 12 und warten, bis der erpresste Unternehmer dann mit der Plastiktüte voller Euroscheine ankommt. Der will einfach brav in Moskau in seiner Penthouse-Wohnung sitzen und warten, bis die Bitcoins ihm in seinem Wallet sind. Also, und von daher, die Cyberkriminalität als wachsende Branche wäre sofort gekillt, wenn man auch die Kryptowährung killt. Und interessant ist jetzt folgender Punkt. Trump war ja bis vor kurzem auch Kryptogegner. Warum, weiß ich nicht, aber
das stimmt, ja.
So. Jetzt wird ihm irgendeiner erzählt haben, na klar, weil die Kryptobranche hat ihn ja geschmiert, ähnlich hohe Beträge wie Elon Musk. Und als korrupter Präsident macht man sich dann auch nützlich und löst ihn Deregulierung auf. Dann haben sicherlich die Kryptogeist gesagt, naja, Donald, da kannst du auch ein bisschen Kohle machen, mach doch mal eine eigene Kryptowährung. Ja, das ist ganz einfach heutzutage, also technisch kein Problem mehr. Kriegt jeder Depp hin, auch du. Und dann hat er seine Kryptowährung lanciert, 2 Tage vor Amtsantritt und damit ein paar Milliarden gemacht. Also der zockt seine eigenen Anleger ab. Oder so dicht bleiben sie jetzt.
Das war wirklich... Aber gut, man muss ja auch sagen, es wird ja auch keiner gezwungen, sowas zu kaufen. Also die Leute machen es dann ja am Ende auch freiwillig.
Nein,
also
aber es ist ja
auf jeden Fall faszinierend. Ja,
das ist schon also ethisch wirklich ein Tiefpunkt erreicht hier in dem Punkt, der sogar manche hartgesoffenen Geist aus der Kryptobranche etwas gestört hat, weil hier offenkundig für jeden klargemacht wird, ja, diese Währungen haben wirklich keinen Sinn und keinen Zweck, aber sie dienen auch der Bereicherung von Präsidenten, dass sie der Cybercriminalität dienen und der Erpressungsbranche, das verbreitet man ja weniger gerne. Trump hat tatsächlich eine neue Verwendung für so einen Quatsch da gefunden. Ich kann daran überhaupt nichts Positives entdecken. Mich wundert ehrlich gesagt, dass Regierungen nicht intensiv drüber nachdenken, wie man das skillen kann, weil dann zum Beispiel die Branche der Cyberkriminalität und die entsprechenden Kosten, die damit verbunden sind, die wird stark sinken. Und also, wie gesagt, man zeigt ihnen eine Kryptowährung, die wirklich Sinn macht. Sinn machte ein digitaler Euro oder digitaler Dollar. Das würde schon Sinn machen, weil man dann, aber das sind die Banken dagegen, weil die Leute dann plötzlich Sparguthaben bei der SRB unterhalten könnten oder Kontoguthaben und kein Bonitätsrisiko mehr haben. Ne, für die Banken ist ein gewaltiges Risiko, deswegen werden die sich da mal querstellen. Aber generell ist die Krypto-Idee technisch gut, aber sicherlich nicht, wenn man sie Privatleuten unterlässt. Und ja, inzwischen gab es wie viel? 20.000 Kryptowährungen oder 10.000, ich weiß es nicht. Über 90% davon sind längst wieder verschwunden durch Bankrott, völliger Wertverlust und so weiter. Und das ist einfach nur ein Instrument der Umverteilung von vielen Anlegern, die nicht wirklich verstehen, was sie da kaufen, hin zu denen, die das geschickt lancieren, dafür schön Werbung machen und damit sich die Taschen füllen, wie zuletzt der Trump. Also deswegen sind Anlagen, die wir nicht brauchen.
Herr Panse, herzlichen Dank für den Klartext. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback. Ich glaube, es gibt einiges zu kommentieren, zu debattieren. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen und natürlich den Kanal abonnieren, wenn euch solche Interviews gefallen, um nichts mehr zu verpassen. Herzlichen Dank Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und danke euch fürs Zuschauen. Ja. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss.